In Job Secret berichten echte Mitarbeitende des Bundesnachrichtendienstes von wahren Ereignissen aus ihrem Berufsleben. Diese Berichte enthalten möglicherweise Darstellungen von Gewalt oder terroristischen Akten. Weitere Informationen dazu sind in den Shownotes enthalten. Um die Sicherheit aller beteiligten Personen zu gewährleisten, wurden einige Stimmen modifiziert und bestimmte Details unkenntlich gemacht.
Wo ich immer noch mich sehr konzentrieren muss, ist der Umgang mit Namen. Ich hatte in meinem Dienstleben verschiedene Namen. Eine Geschichte ist mir mal passiert, da war ich einen Monat unter einem Arbeitsnamen im Ausland unterwegs, war dann gerade wieder zu Hause. Meine Vermieterin hat im selben Haus gewohnt wie ich und sagt dann, hallo Frau, wieder da. Und ich musste mich beherrschen und konnte mich gerade noch bremsen, dass ich nicht gesagt habe, aber ich heiße doch so und so, weil ich den ganzen Monat eben mich immer unter dem anderen Namen vorgestellt hatte.
Job Secret, ein Podcast des Bundesnachrichtendienstes. Die Islamwissenschaftlerin arbeitet seit 1998 für den Bundesnachrichtendienst und hat seitdem viele Namen getragen. Genauso vielfältig sind auch die beruflichen Tätigkeiten, die sie in ihrer Laufbahn beim BND übernommen hat. Über ihre komplexen Aufgaben bei der Auswertung und Beschaffung von Informationen, die menschlichen Aspekte ihrer Arbeit und warum sie sich am Ende für einen ganz anderen Job im BND entschieden hat.
Ich bin seit 1998 beim BND. Ich habe Islamwissenschaft, öffentliches Recht mit Schwerpunkt Völker- und Europarecht und Völkerkunde studiert. Habe mich dann sehr schwer getan, nach dem Studium eine Stelle zu finden. Dann habe ich eines Tages in der Tagesschau einen Bericht gesehen über die Neuausrichtung des BND, wo dann auch in dem Beitrag berichtet wurde, dass es neue Aufgabengebiete gibt, dass sich der BND verstärkt mit Proliferation beschäftigt, mit Waffenhandel, mit internationalem Terrorismus, mit Islamismus. Und dann dachte ich, wenn die Islamismus bearbeiten, dann können die mit Sicherheit Islamwissenschaftler gebrauchen. Und habe mich dann am selben Tag für den BND, das Landesamt für Verfassungsschutz in Bayern und das Bundesamt für Verfassungsschutz beworben. Ich habe mir keine allzu großen Gedanken gemacht über den Bundesnachrichtendienst. Ich wusste, dass es ein Nachrichtendienst ist, dass es eine öffentliche Behörde ist, die Informationen beschafft über das Ausland, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung sind, dass sie auch geheime Informationen beschafft, das war mir schon klar. Aber mit allen Einzelheiten hatte ich mich nicht befasst. Ich habe nur so den Bereich der Auswertung gesehen, was noch am ehesten auch am Studium dran war. Von der Tätigkeit her, dass man Berichte schreibt, dass man die Lage analysiert. Das war so das, was ich vom BND im Kopf hatte. Weniger die operative Beschaffung oder das Spionieren, was man so landläufig unter Spionieren versteht. Ich habe mich im Sommer 1996 beworben. Habe dann als Reisebegleiterin in Ägypten gearbeitet, um die Zeit zu überbrücken, bis sich eine Arbeitsstelle gefunden hat. Hab dann mal von einer Telefonzelle, ich weiß gar nicht wo, aus Assuan oder Luxor meine Eltern angerufen und bei der Gelegenheit haben die mir dann erzählt über das öffentliche Telefon. Da hat sich eine Dame vom BND gemeldet, die möchte dich zum Vorstellungsgespräch einladen. Ja, dann hatte ich da ein Vorstellungsgespräch, wo als Bedarfsträger aufgetreten ist der auch an Verhandlungen zum Geiselaustausch und so weiter zwischen Israel und den Palästinensern oft teilgenommen hat, der hat mich dann auf Herz und Nieren geprüft. Ich hatte da auch verschiedene Sprachkenntnisse angegeben in meiner Bewerbung und dann hat der plötzlich angefangen, Fragen auf Arabisch und auf Italienisch zu stellen, was ich so im Lebenslauf halt angegeben hatte. Dann wurde ich auch gefragt, ob ich mir operative Einsätze vorstellen könnte. Die operative Beschaffung ist unter anderem die Informationsbeschaffung mit menschlichen Quellen. Quellen sind nachrichtendienstliche Verbindungen, das sind Menschen. Man bahnt nachrichtendienstliche Verbindungen an, schöpft die ab und erstellt aus den Informationen Meldungen. Ich habe das kategorisch ausgeschlossen, habe gesagt, nein, ich möchte nur in die Auswertung. Und ja, bin dann wieder nach Hause gefahren. Dann bin ich für Januar 1997 zu einem zweitägigen Auswahlverfahren eingeladen worden. Musste ein Planspiel absolvieren, verschiedene Interviews, einen Sprachtest, einen Intelligenztest, eine Analyseaufgabe schreiben. Und dann habe ich erstmal lange nichts mehr gehört. Dann wurde ich irgendwann mal angerufen, dass leider im höheren Dienst in der Auswertung keine Stelle frei sei, aber wenn ich einverstanden sei, dann würde ich im gehobenen Dienst erstmal eingestellt werden, in der Nachrichtenbearbeitung. In die operative Beschaffung bin ich erst viel später eingestiegen und erst da bin ich nach außen so richtig auch mit anderer Biografie aufgetreten. Gegenüber meinem privaten Umfeld bin ich immer bei der Wahrheit geblieben. Nur wenn es um den Namen des Arbeitgebers ging, habe ich etwas anderes genannt. Ansonsten bin ich immer sehr nah bei den realen Fakten geblieben. Gerade in meinen Anfangsjahren hatte ich schon so einen leichten moralischen Zwiespalt. Ich bin sehr katholisch aufgewachsen und es hat mich am Anfang schon Überwindung gekostet, zu lügen. Das ist ja etwas, was man beichten muss, eins der 10 Gebote, dass man verletzt, du sollst nicht lügen. Man spielt anderen Menschen falsche Tatsachen vor, man tritt unter falschem Namen auf, man gibt einen falschen Arbeitgeber teilweise vor, man erzählt denen auch teilweise eine Lebensgeschichte von sich selbst, die nicht stimmt. Und bin für mich zu dem Ergebnis gekommen, nein, was ich mache, steht ja voll auf dem Boden des Grundgesetzes, ist alles gesetzlich gedeckt und ist ja im Sinne der Bundesrepublik Deutschland. Ich mache das ja zum Wohle Deutschlands und für die Sicherheit Deutschlands und dafür, dass die Bundesregierung gut informiert ist und gute Entscheidungen treffen kann. So konnte ich das dann für mich wieder vereinbaren. Ja, es war ganz neu und ungewohnt. Ich wurde einem sehr erfahrenen, älteren Kollegen, der stand kurz vor der Pension, zugeteilt, der mich so in die Thematik eingeführt hat. Gleichzeitig wurde zu der Zeit gerade das System eingeführt im BND. Bei einem Praktikum im Goethe-Institut Kairo war ich zum ersten Mal mit in Verbindung gekommen. Also der Kollege, dem ich zugeteilt war, der hat mir dann so die Grundzüge der Nachrichtenbearbeitung beigebracht und ich habe ihm beigebracht. Damals, das kann man überhaupt nicht mit der heutigen Zeit vergleichen. Wir hatten damals noch kein E-Mail. Es wurde alles noch in Papierform verarbeitet. Die Meldungen, die wir abgesetzt haben, die mussten wir am Kopierer vervielfältigen, in Umschläge eintüten und dann wurden die per Kurier in das andere Gebäude transportiert, in dem die Auswärter saßen. Ich war eben zuerst, wie gesagt, in der Nachrichtenbearbeitung tätig, Waffenhandel, Waffenproduktion. Danach ebenfalls in der Nachrichtenbearbeitung im Bereich transnationaler Islamismus und bin dann in meine Wunschverwendung in der Auswertung gewechselt als Referentin für Politik Nordafrika und transnationalen Islamismus. Unter anderem war ich auch am 11. September 2001 für diesen Bereich zuständig. Das war eine sehr intensive Zeit. Der 11. September, den habe ich noch ganz lebhaft in Erinnerung, weil das wirklich ein Einschnitt war. Ich war Auswärterin für transnationalen Islamismus und meine Kollegin, wir hatten uns so die Welt aufgeteilt. Die eine Kollegin war mehr für die östliche Hälfte zuständig, Al-Qaida und so weiter, und ich für die Islamisten in Nordafrika und westliche Welt. Und wir hatten an dem 11. September, das war ein Dienstag, den künftigen Residenten für ein Land in der Region Nahmittelost zu Besuch, der zur Vorbereitung auf seine Auslandsverwendung sich von uns das Lagebild zum transnationalen Islamismus hat erklären lassen. Und dann klopfte eine Kollegin an der Tür und meinte, jetzt ist gerade ein Flugzeug ins World Trade Center gerast. Wir sind erschrocken, haben uns angeschaut, haben gedacht, oh, das ist ein tragischer Unfall, haben mit unserem Briefing weitergemacht. Und nach kurzer Zeit klopfte die Kollegin wieder an der Tür und meinte, jetzt ist ein zweites Flugzeug ins World Trade Center geflogen. Wir haben dann sehr höflich, aber bestimmt den Gast hinauskomplimentiert, haben das Ganze abgebrochen und haben uns alle im Büro des Referatsleiters versammelt. Wir sind alle um den Fernseher rumgestanden und haben die Bilder von den brennenden und einstürzenden Zwillingstürmen gesehen und haben inständig gefleht, lieber Gott, bitte lass es nicht UBL, Osama bin Laden sein, bitte lass es nicht Al-Qaida sein, bitte mach, dass es irgendwelche amerikanischen Nationalisten sind, weil uns in dem Moment schon klar war, wenn es Al-Qaida ist, dann ändert sich unser Privatleben jetzt und wir werden in nächster Zeit kein Privatleben mehr haben. Und so war es dann auch. Bei den meisten Krisen, die ich so im Dienst erlebt habe, läuft es immer nach einem ähnlichen Schema ab. Am Anfang die akute Krisenphase, es werden ganz viele Besprechungen einberufen, es werden Krisen-AGs ins Leben gerufen, man muss sich mit ganz vielen Stellen koordinieren, man tauscht sich mit dem Kanzleramt und so weiter noch viel stärker aus und die Arbeitsbelastung ist einfach enorm. Es wird auch zusätzlich zur inhaltlichen Arbeit auch die Arbeit an sich hinterfragt und versucht, Arbeitsabläufe zu optimieren. Man muss ganz viele Fragen beantworten. Hätte man das im Voraus schon erkennen können? Oder was hat man alles gemacht, um so gut wie möglich aufgestellt zu sein? Also es war eine sehr intensive Zeit und es ging schon an die Belastungsgrenze. Im Lauf der Zeit schleicht sich dann immer mehr eine gewisse Routine und Abgeklärtheit ein. Wir dürfen natürlich im privaten Umfeld nichts über unsere Tätigkeit erzählen. Wir dürfen keine Erfolge teilen mit Freunden und Familie. Aber es gab dann doch mal einen Moment, wo ich so still für mich gejubelt habe. Das war auch in den Wochen nach dem 11. September. Da hat der damalige Außenminister Joschka Fischer in einem Fernsehinterview eine Passage zitiert, die ich so wörtlich kurz zuvor in einer Analyse geschrieben habe über Al-Qaida. Und in solchen Momenten weiß man dann, die eigene Arbeit wird gesehen, das wurde wirklich gelesen, der hat sich das sogar gemerkt. Man arbeitet nicht für die Papiertonne, sondern das Ganze hat wirklich einen praktischen Sinn. Als Auswärterin war ich dann praktisch ja auf der anderen Seite der Nachrichtenbearbeitung. Die Meldungen, die ich zuvor erstellt habe, habe ich dann in der Auswertung erhalten als Abnehmerin. Wir hatten natürlich auch strategische Fernmeldeaufklärung zu islamistischen Gruppierungen. Und da gab es ähnliche Kommunikationsmuster, egal ob das jetzt die oder in waren. Sie haben so eine verschlüsselte Sprache verwendet, um bestimmte Sachverhalte zu verschleiern. Sie haben Codewörter verwendet dafür, wenn jemand von den Sicherheitskräften getötet wurde, oder sie hatten Codewörter für Bargeld und für Reisepässe, damit es für Außenstehende halt nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, worüber gesprochen wird. Aber schon bevor ich dort aufgeschlagen bin, hatten meine Kollegen diese Sprache entschlüsselt. Es tauchte dann allerdings auch immer der Ausdruck Datteln auf. Es war fast bei jeder Materiallieferung auch von Datteln die Rede. So und so viele Kisten Datteln. Und alle haben gerätselt, wofür könnten diese Datteln stehen? Bedeutet das Munition oder was könnte mit Datteln umschrieben werden? Man muss aufpassen, man neigt dann dazu, hinter allem irgendeine Verschlüsselung zu vermuten. Es geht manchmal um ganz profane Dinge und wir müssen uns eher davor hüten, manchmal zu viel hineinzuinterpretieren. Und ich hatte ja Völkerkunde studiert und habe da auch mal eine Seminararbeit über die Tuareg geschrieben. Und da kam eben drin vor, dass die auf ihren monatelangen Kamelkarawanen nur von Kamelmilch und Datteln gelebt haben. Und Datteln eben alle Nährstoffe enthalten, die man so braucht und dass man sich da wirklich monatelang davon ernähren kann. Und ich habe gesagt, ich bin der Meinung, die Datteln sind unverschlüsselt, die Datteln stehen tatsächlich für Datteln, damit die in ihren Höhlensystemen halt wirklich über die Runden kommen, wenn die sich monatelang da verkriechen. Monate später bekamen wir dann einen Bericht von einem ausländischen Nachrichtendienst, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Also der BND arbeitet mit ganz vielen ausländischen Nachrichtendiensten zusammen. Man tauscht da gegenseitig Informationen aus. Und in dem Fall bekamen wir einen Bericht, wo dieser Dienst uns informiert hat über seine Erkenntnisse zur kodierten Sprache der islamistischen Gruppierungen. Und dann wurde alles genauso aufgedröselt. Dieser Ausdruck steht für, es wurde jemand getötet. Dieser Ausdruck steht für Banknoten. Dieser Ausdruck steht für Reisepässe. Und Datteln sind Datteln, war dann der letzte Satz in diesem Bericht. Dann bin ich in die operative Beschaffung gewechselt, wo ich dann menschliche Quellen angebahnt und geführt habe in der Region Nahost. Bin anschließend 4 Jahre ins Ausland gegangen, an eine Auslandsstation des Bundesnachrichtendienstes. Ich war 1 Jahr auf dem Posten und dann brach in einem Nachbarland ein Krieg aus, zu einer Zeit, wo sehr viele deutsche Doppelstaatler, die in diesem Land, in dem der Krieg ausgebrochen ist, ihre Herkunft hatten. Es war gerade im Sommer. Viele verbrachten dort ihre Ferien, waren auf Heimaturlaub sozusagen in der alten Heimat oder hatten ihre Kinder dahin geschickt. Und dann mussten diese deutschen Staatsangehörigen aus diesem Kriegs- und Krisengebiet herausgeholt werden. Der Flugverkehr wurde sehr schnell eingestellt. Auch die Schiffsverbindungen wurden nach wenigen Tagen eingestellt. Ich habe die deutsche Botschaft dabei unterstützt, diese deutschen Staatsangehörigen zusammen mit den anderen Botschaften der europäischen Staaten, die auch ihre Staatsangehörigen aus dem Land herausholen mussten, ja, dann zu evakuieren. Wir hatten nächtliche Einsätze am Hafen, haben die Personen in Empfang genommen. Am Anfang konnten die noch mit regulären Schiffen ausreisen. Später ging das dann nur noch über Kriegsschiffe. Kreuzfahrtschiffe wurden dann noch praktisch zweckentfremdet. Und am Ende ging es dann nur noch mit Marineschiffen. Wir haben die am Hafen in Empfang genommen und dann zu Unterkünften gebracht. Ja, das waren auch dramatische Tage. Die Personen waren auch traumatisiert, die wir da in Empfang genommen haben. Und am Anfang war ein fürchterliches Organisationschaos. Uns wurde mitgeteilt, ja, ganz viele Niederländer, Dutch People und nur ganz wenige Deutsche. Und dann hat sich aber herausgestellt, das war ein Missverständnis. Diese Dutch Persons waren Deutsche, die haben gesagt, sie sind Deutsch, auf Deutsch. Das wurde dann von den englischsprachigen Personen als Dutch interpretiert, sodass wir erstmal völlig überrannt worden sind, weil wir gar nicht auf diese Zahlen vorbereitet waren. Quellen, das sind Menschen, mit denen man in der operativen Beschaffung zusammenarbeitet. Das nennt man dann Human Intelligence. Das sind Wissensträger, die man für eine Zusammenarbeit mit dem BND gewinnt, entweder durch Klaransprache, dass man ihnen offenbart, dass man vom BND ist und die um Zusammenarbeit bittet oder fragt, ob sie an einer Zusammenarbeit interessiert sind. Oder man tritt unter Legende auf. Man gibt vor, zum Beispiel für jemand anders oder für eine Firma tätig zu sein und versucht dann auf die Art und Weise, die Personen zur Zusammenarbeit zu gewinnen. Und die Zusammenarbeit besteht eben darin, dass diese Personen einem dann Informationen zu einem Thema bieten, zu dem sie exklusive Zugänge haben. Man passt sich natürlich vom Outfit an die Legende an, die man vertritt. Wenn man als Tourist auftritt, ist man anders gekleidet, wie wenn man als Mitarbeiter einer auftritt. Ich habe auch immer noch Klamotten von vor 20 Jahren, die ich auch noch anziehe. Im Privatleben habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich glaube immer an das Gute im Menschen und ich gehe immer davon aus, dass mir alle die Wahrheit sagen. Im Privatleben habe ich diese Skepsis abgelegt. Ich muss aber sagen, wenn ich im Urlaub im Hotel bin oder auch privat in ein Lokal gehe, dann sehe ich das mit anderen Augen. Dann betrachte ich das noch immer mit den Augen eines jemanden, der in der operativen Beschaffung tätig ist, wo man schaut, wo ist da der Hinterausgang? Ist das der einzige Eingang hier? Also solche Sachen, die habe ich irgendwie unbewusst dann doch noch im Hinterkopf, dass ich auf solche Dinge achte. Wenn ich mit einer neuen Quelle, mit einer neuen Zielperson Kontakt aufgenommen habe, dann haben meine Kollegen und ich das in der Regel von öffentlichen Telefonzellen ausgemacht. Ich habe versucht, immer Kartentelefone zu finden, weil mit den Münzen, das war so eine Sache, dann hat man nicht die passenden Münzen da oder man weiß auch nicht, wie lange so ein Telefonat dauert und dann gehen einem die Münzen aus. Also habe ich mir immer Telefonkarten besorgt in einem Postamt und brauchte wieder Nachschub, habe dann nach Telefonkarten gefragt, dann meinte der freundliche Postbeamte, sie führen leider keine Telefonkarten mehr und hat dann noch hinzugefügt, haben Sie denn schon einmal über die Anschaffung eines Mobiltelefons nachgedacht? Und ich konnte ihm natürlich nicht sagen, dass ich 5 Mobiltelefone zu Hause rumliegen hatte, für jede meiner unterschiedlichen Quellen ein anderes. Und da konnte ich natürlich keins davon verwenden. Es hat eine ganz starke menschliche Komponente. Gerade wenn man mit Menschen zu tun hat, kann man sich nicht auf die rein technisch-sachliche Ebene beschränken, sondern ganz viel läuft über die persönliche Beziehung. Je besser mein Draht ist, den ich zu meinem Gesprächspartner aufbauen kann, desto besser kann sich der auch mir gegenüber öffnen und erzählen. Die merken auch, ob wirkliches Interesse dahinter steht oder ob man nur irgendwie einen Fragenkatalog abarbeitet. Je besser der Draht auf der menschlichen Ebene funktioniert und je mehr man sich da selber auch empathisch einbringt, desto besser kommt man, ich sage jetzt wieder, an sein berufliches Ziel. Aber ja, es ist vielschichtig. Man spielt eine gewisse Rolle. Ich bin schon immer etwas anders aufgetreten, wie ich mich privat verhalten würde. Privat bin ich eher zurückhaltend, beobachtend und so weiter. Und da war ich dann schon sehr offen, mitteilsam. Ich habe dann einfach einen anderen Namen angenommen, bin in die Rolle geschlüpft und war das. Aber natürlich spielt die eigene Persönlichkeit immer auch mit rein. Und es bleibt gar nicht aus, dass man da persönliche Bindungen aufbaut. Man arbeitet in der Regel mit den menschlichen Quellen ja auch über mehrere Jahre, oft Jahrzehnte zusammen. Es dauert, bis man sich überhaupt Zugänge schafft, bis man das Vertrauen gewinnt, bis die Beziehung auch gefestigt ist. Man nimmt dann auch ganz viel Anteil an ihrem Privatleben. Man bekommt ja mit, wie die so leben, was um sie herum passiert. Sie zeigen einem Fotos von der Familie und berichten aus ihrem Leben oder gerade wenn man sie auch befragt zu Vorgängen aus ihrem Herkunftsland. Und wenn dieses Herkunftsland dann eben ein Land ist, in dem Krieg stattfindet, dann bekommt man das hautnah mit, was das tatsächlich heißt. Das ist was anderes, wenn man die Bilder in den Fernsehnachrichten sieht oder wenn einem jetzt eine Person, die gerade am Tag zuvor aus diesem Land angereist ist, zum Beispiel einem zeigt, wie eine Bombe im Haus des Nachbarn eingeschlagen hat. Oder wenn man mitbekommt, wie die wirtschaftliche Grundlage dieser Person zerstört wird durch kriegerische Handlungen, durch Anschläge, durch Bombenangriffe. Ja, das nimmt einen dann schon mit. Und wir haben auch öfters Material übergeben bekommen, Bilder, wo schreckliche Szenen zu sehen waren. Tränen sind bei mir nicht geflossen, aber ich muss schon sagen, dieses Leid in dem einen Land, das ich zuletzt schwerpunktmäßig bearbeitet habe, hat auch dazu geführt, dass ich mich entschlossen habe, etwas ganz anderes zu machen und jetzt in die Verwaltung zu gehen. Weil das war schon ein jahrelanger Prozess. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt 8 Jahre am Stück mit der Region und einem Land im Besonderen beschäftigt und die Lage wurde von Jahr zu Jahr schlimmer. Das war einst ein blühendes Land mit toller Architektur und es ist halt völlig den Bach hinuntergegangen und ist eins der Länder mit einer der schlimmsten humanitären Situationen auf der Welt. Das hat mich dann schon belastet. Man versucht, das nicht so ganz an sich ranzulassen, weil man es ja immer unter professionellen Gesichtspunkten auch betrachtet. Aber ich hatte am Ende dann doch das Bedürfnis, jetzt mal etwas anderes zu machen. Das ganz Reizvolle am Bundesnachrichtendienst, was die meisten anderen Arbeitgeber aus meiner Sicht schlägt, ist die Vielfalt der Verwendungsmöglichkeiten. Erstens mal, die Kollegenschaft ist total vielfältig. Wir haben Berufe vom Schreiner über den Virologen zum Piloten, Immobilienkauffrau. Es gibt im Grunde kein Berufsfeld, das nicht bei uns vertreten ist oder für das es keine Verwendung gäbe. Wenn einem die aktuelle Tätigkeit langweilig wird oder man etwas anderes machen möchte, kann man so viele unterschiedliche andere Verwendungen ausüben, ohne den Arbeitgeber zu wechseln. Es ist halt eine Tätigkeit, von deren Sinn ich überzeugt bin. Man macht etwas für das Land, in dem wir leben, dessen Staatsangehörigkeit wir haben. Wir arbeiten zum Schutz des Landes und seiner Bürger. Ich empfinde das schon als Privileg. Man ist mit dem Auge und dem Ohr am Puls der Zeit. Man ist mittendrin im Weltgeschehen. Man erlebt Zeitgeschichte hautnah mit. Es sind wenige Berufe, bei denen man diese Einblicke und diese Zugänge hat.
Die Islamwissenschaftlerin schilderte ihre Erfahrungen aus der Zeit nach 9/11, als sie in der nachrichtendienstlichen Auswertung für transnationalen Islamismus tätig war und aus einem Krisengebiet im Nahen Osten, wo sie Informationen sammelte. In der nächsten Episode von Job Secret erzählt uns die Dolmetscherin, warum sich neben ihrem Sprachtalent auch ihre Trinkfestigkeit ausgezahlt hat.
Job Secret ist ein Einblick in die Berufswelt beim Bundesnachrichtendienst. Besuch uns online oder direkt in unserem Besucherzentrum in Berlin, wenn auch du dich für einen Job beim BND interessierst. Alle Links und Informationen findest du in den Shownotes.